Christ ist erstanden von der Marter alle, des sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ, Kyrie eleis. Halleluja, 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 des sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis.
Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich grüße euch am Osterfest mit dem Votum aus Offenbarung 1, Vers 18. Christus spricht, ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. So feiern wir diesen Gottesdienst fröhlich im Namen Gottes des Vaters, der Christus auferweckt hat und auch uns auferwecken wird. Im Namen des Sohnes, der uns durch seinen Tod von der Macht des Todes erlöst hat, und im Namen des Heiligen Geistes, durch den das neue Leben in allen Gläubigen begonnen hat und der es zur Vollendung führen wird. Amen. Ich lese einen hymnischen Text für die Osterzeit als Eingangspsalm aus Kolosser 1. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand, ist auferstanden. Die Sünd hat er gefangen, Kyrie eleison. Der um Sünden war geboren, trug für uns Gottes Zorn, hat uns versöhnet, dass Gott uns sein Huld gönnet, Kyrie eleison. Tod, Sünd, Leben und doch Gnad, als in Händen er hat, er kann erretten, alle, die zu ihm treten, Kyrie eleison.
Ich lese den Predigttext aus Markus 16, die Verse 1 bis 3. Als der Sabbattag vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging, und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Da sind drei Frauen unterwegs in einer Sackgasse. Das Sterben Jesu hatte allen ihren Erwartungen ein jähes Ende gesetzt. Es war aus. Ihr Traum vom nahen Reich Gottes war ausgeträumt. Nun gingen sie desillusioniert den Weg zum Grab ihrer Hoffnungen, um eine Leiche zu salben. Immerhin, das hatten sie sich noch vorgenommen, obwohl sie keine Ahnung hatten, wie sie das eigentlich bewerkstelligen sollten. Der Stein vor dem Grab war ihnen viel zu schwer. Darum, auch darum, war der Weg zum Grab eigentlich eine Sackgasse. Es war zu erwarten, dass sie unverrichteter Dinge umkehren mussten. Und in der Tat, es kam gar nicht zur Salbung einer Leiche, es kam alles ganz anders. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Nehmen wir diesen Stein doch einmal als ein Sinnbild für die Sackgassen, auf denen wir oft unterwegs sind. Wirkliche Sackgassen und auch solche, die wir einfach postulieren, durch unsere Todessätze, die wir so oft sprechen. Da ist zum Beispiel diese ganz beliebte Wenn-Dann-Überlegung, mit denen wir oft gerne eigene Sackgassen aufbauen, wenn wir sagen: Also wenn das geschieht, dann ist sowieso alles vorbei. Da legen wir es einfach schon von vornherein fest. Oder der Satz: Das hat doch alles keinen Zweck. Oder: Ich bin am Ende, ich schaffe es nicht mehr. Oder der Satz: Das ändert sich nicht. Ich hörte den Satz: Menschen ändern sich nicht. So sagte jemand im Blick auf eine Person. Menschen ändern sich nicht. Ja, das mag unsere Erfahrung oft sein, aber Gott kann Menschen ändern. Wir hatten im letzten Jahr hier einen Vortrag mit einem solchen Menschen, der durch Gott verändert wurde. Das Thema des Abends lautete Gott und der Mörder. Da stand also ein Mann, tief verstrickt in die Automafia, mit vielen Verbrechen bis hin zum Mord, der dann in der Untersuchungshaft Jesus Christus begegnete, in der Bibel las und ein ganz neuer Mensch wurde. Menschen ändern sich nicht. Das mag häufig die Erfahrung sein. Gott kann Menschen ändern, grundlegend. Auch diese Erfahrung gibt es. Man könnte unsere vielen Todessätze, die wir sprechen, sinnbildlich mal auf diesen Stein vor dem Grab aufkleben. Denn die Geschichte, die wir hier lesen im Markus-Evangelium, ist so oft unsere Geschichte. Wir sind den Frauen so ähnlich. Anstatt mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen und das Ungewöhnliche zu erwarten, begraben wir oft die uns in Gottes Verheißungen doch geschenkten Hoffnungen, in seinem Wort uns zugesagten Versprechen. Oder wir geben uns allzu oft damit zufrieden, nur noch die Überreste christlichen Lebens zu pflegen. Jesus, der gesagt hatte: Ich bin die Auferstehung und das Leben, der liegt im Grab. Und wir erwarten gar nicht, dass er aufersteht. Wie die Frauen, die hingingen und wollten seinen Leichnam balsamieren, obwohl er ihnen gesagt hatte: Der Menschensohn wird sterben und nach 3 Tagen auferstehen. Aber sie erwarteten das nicht und kamen da mit ihren Salben, ihn zu balsamieren. Wie traurig ist das denn? Und wir sind diesen Frauen gleich. Wenn wir Christentum nur noch als eine Erinnerungskultur an das, was mal gewesen ist, pflegen und überhaupt nicht erwarten, dass Jesus lebt und dass seine Kirche von jetzt auf gleich zu ganz neuem geistlichen Leben erweckt werden kann, wie es schon so oft in der Geschichte war, in 2000 Jahren. Es ist für mich schön und sehr beruhigend, dass die Auferstehung Jesu nicht von dem Glauben der Jünger damals abhing. Die Männer bewegten sich gar nicht. Die Frauen, diese drei, sie wollten immerhin noch eine Erinnerungskultur pflegen. Es sind ja bis heute oft die Frauen, die wenigstens noch die Erinnerungsrituale in der Kirche lebendig halten, während die Männer sich da vielfach schon heraushalten und sich ganz nüchtern sagen, ach, das bringt doch alles eh nichts. Zum Glück erschien Jesus am Ende allen, den Frauen, den Männern, denen, die seinem Leichnam noch eine letzte Ehre und Liebe erweisen wollten, wie auch denen, die einfach zu Hause geblieben waren und dort ihre Wunden leckten. Ja, das beruhigt mich, denn es bedeutet, dass auch heute noch der auferstandene Christus hier und da plötzlich aus dem Grab kommen kann, in das wir ihn hineingelegt haben. Der Leib Jesu war tot und wurde lebendig. Das ist die Osterbotschaft. Der Leib Christi. Ist das die Gemeinde? So steht es ja geschrieben, dass die Gemeinde Jesu sein Leib ist in dieser Welt und er ist das Haupt. Scheint dieser Leib Jesu mehr tot als lebendig zu sein, hinter einem großen Stein begraben, einem großen Stein menschlicher Vorbehalte? Das können schlechte Erfahrungen sein, die Menschen mit Kirche gemacht haben oder mit Christen. Und ein sehr großer, schwerer, nicht wegzubewegender Stein ist auch die Skepsis, die moderne Skepsis der aufgeklärten Welt gegenüber dem Wort Gottes, wo man meint, alles so viel besser zu wissen als wissenschaftlich aufgeklärte Menschen. Und ist unsere Tradition, die wir in der Kirche noch pflegen, viel zu schwach, diesen Stein beiseite zu rollen? Ja, wir spüren das ja. Wir sind zu schwach. Wer rollt uns den Stein von des Grabes Tür? Jesus selber wird es tun, weil er es verheißen hat. Wir brauchen hier keine Erinnerungskultur, wo wir noch ein bisschen Christlichkeit pflegen als Erinnerungsstück, unsere christlichen Feste. Alles schöne Dinge, aber wenn kein wirkliches geistliches Leben darin ist, dann ist es sozusagen die Balsamierung einer Leiche. Die armseligen Salben in der Ostergeschichte stehen für mich für so ein Pflegen einer Erinnerungskultur. Das brauchen wir nicht, sondern wir brauchen neues Leben aus dem Geist. Der Leib Christi, seine Gemeinde, kann und wird immer wieder zu neuem geistlichen Leben erweckt werden. So wie es in der Geschichte oft gewesen ist. Und wie ist es in unserem ganz persönlichen Leben, in unseren Alltagssackgassen, in denen wir oft stecken? Wie groß ist denn da die Erwartung, dass Gott seine Verheißungen an uns allesamt erfüllen wird? Wie sehr prägt es unseren Alltag? Gottes Wort ist voll von Schätzen, geistlichen Schätzen, Verheißungen, die er uns gegeben hat. Zum Beispiel aus Psalm 68, der Herr legt uns eine Last auf, die kann wie ein Stein auf unserer Seele liegen, aber er hilft uns auch. Oder aus dem 1. Samuel-Buch, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Oder das Wort, die auf den Herrn vertrauen, bekommen neue Kraft. Oder das Wort, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Man könnte eine Verheißung Gottes an die nächste fügen. Ich glaube, es gibt keine Situation unseres Lebens, unseres Alltags, in die nicht irgendein Verheißungswort Gottes aus der Bibel ganz konkret hineinspricht. Ich lese die Ostergeschichte weiter aus dem Lukasevangelium, Kapitel 24, die Verse 2 bis 6. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn aber nicht. Als sie darüber ratlos waren, traten zwei Männer in glänzenden Kleidern zu ihnen. Da erschraken sie und neigten ihr Angesicht zur Erde. Die aber sprachen zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Die Ostergeschichte berichtet uns von der leiblichen Auferstehung Jesu von den Toten, die wir mit der ganzen Kirche Jesu Christi so bekennen, wie die Kirche sie immer bezeugt hat. Und auch wenn es heute viele Menschen gibt, die meinen, das sei nicht mehr so vertretbar und die uns auf andere Sichtweisen einschwören wollen und die leibliche Auferstehung Jesu leugnen, interessiert mich das gar nicht. Diese Menschen werden alle eines Besseren belehrt werden. Und dann werden ihnen ihre Titel und ihre Fachbücher, in denen sie das alles ausbreiten, nicht helfen. Sie werden Jesus leibhaftig sehen. Von Angesicht zu Angesicht. Sie werden vor dem stehen, der auch für sie gestorben und zu ihrer Rechtfertigung auferweckt worden ist, und werden sich schämen müssen. Ich will das hier heute nicht weiter ausführen, weil es nicht mein eigentliches Predigtthema ist. Ich möchte es nur ganz deutlich sagen, damit es allen klar wird, wofür ich stehe. Ich bin überzeugt, dass das Bekenntnis der Kirche richtig ist und dass es Gültigkeit hat, und zwar in Ewigkeit. Wie der Engel in der Offenbarung zu Johannes sagt, ein ewiges Evangelium ist verkündigt. Und an dieser Wahrheit, die die Kirche durch die Jahrhunderte bezeugt hat, als ihren Glauben, wird sich nichts ändern, auch wenn noch so viele Menschen intelligente Gründe vorbringen, warum es anders gewesen sein soll. Ich glaube an die Auferstehung Jesu von den Toten, seine leibliche Auferstehung als einer historischen Tatsache, die bis in unsere Zeit hinein wirkt. Aber die Ostergeschichte beinhaltet mehr noch als diese historische Tatsache. Denn wenn es nur ein historisches Ereignis wäre und bliebe, dann würde es uns noch wenig nützen. Aber die Auferstehung Jesu ist ein ewig gültiges, göttliches Werk. Und deswegen wirkt die Kraft der Auferstehung Jesu bis hinein in unsere Gegenwart. Und sie hat Bedeutung auch für unsere Alltagssackgassen, in denen wir uns oft befinden. Und sie hat auch vor allen Dingen noch Bedeutung am Ende unseres Lebens, wenn wir vor dem unausweichlichen Ende unseres irdischen Lebens stehen und sterben müssen. Denn dann gilt uns das Wort und die Verheißung Jesu: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und diese Hoffnung will ich mir nicht rauben lassen. Gott, der die Welt geschaffen hat und der Christus aus dem Tode rief, er hat allemal die Macht, alles zu verändern. Er kann die Steine wegheben, die uns Kopfzerbrechen machen. Die Kraft zur Erneuerung der Gemeinde und der Kirche, sie kommt nicht von uns, sie kommt nicht von den Menschen. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? So fragten sich die Frauen. Eigentlich hätten sie es wissen können, dass die Kraft dazu nicht in ihnen lag und auch von ihnen nicht erwartet wurde, sondern dass es die Kraft Gottes sein wird, die den Stein hinwegbewegt. Und auch was das eigene persönliche Leben angeht, müssen wir es immer wieder lernen und diesen Glauben immer wieder annehmen für uns, dass die Kraft zur Veränderung eben oft nicht in uns liegt. Manche Dinge können wir verändern, aber vieles auch nicht, sondern dass die Kraft zur Veränderung aus dem Geist Gottes kommt. Es ist eine großartige Verheißung, die Gott uns gegeben hat, ein Versprechen. Und ich möchte zuletzt noch einen Vergleich bringen, ein Predigtbild sozusagen, und knüpfe das an dem verbreitetsten aller Ostersymbole, nämlich dem Osterei. Viele wissen das ja, weil wir es auch als Familiengottesdienst oft schon hatten, dieses schöne Bild vom Ei, das sinnbildlich für das verschlossene Grab steht, das aufbricht am Ostermorgen und dann kommt der Auferstandene heraus, das Leben kommt heraus wie aus einem Ei, aus dieser harten, totscheinenden Kalkschale, ein Sinnbild des verschlossenen Grabes, dann aber doch ein Küken herausschlüpft, das Leben. Und dieses Bild will ich ans Ende stellen. Wir erleben in unserem Alltag oft, dass wir am Ende sind, dass es aus zu sein scheint. Wir stehen oft an den Gräbern unserer Hoffnungen, wo nichts mehr zu erwarten ist. Aber wir haben Gottes Verheißung. Gottes Kraft, seine Verheißungen, sie begegnen uns in unserem Alltag. Eingeschlossen in der oft harten und rauen Wirklichkeit, wo wenig Veränderung zu erwarten ist. Wie in einem Ei. Aber das neue Leben wird hervorbrechen. Es ist uns anvertraut, es ist in unsere Hände gelegt, Gottes Verheißungen. Aber wie aus einem Ei nichts schlüpfen kann, wenn das Ei nicht bebrütet wird, so werden auch wir nur erleben können, dass Gottes Verheißungen für uns wahr werden, wenn wir sie uns nicht stehlen lassen, sondern wenn wir uns gewissermaßen darauf setzen und sie ausbrüten. Wie brütet man denn Gottes Verheißungen aus? Zum Beispiel dadurch, dass man sich darauf setzt und sagt, ich lasse mir dieses Versprechen nicht rauben. Von einer Umwelt, die ohne Glauben lebt vielfach und die Dinge Gottes madig oder lächerlich macht. Oftmals Menschen, die zwar sehr klug sind, aber die nichts an die Stelle setzen können, der Hoffnung, die sie uns madig machen und rauben wollen. Ich halte Gottes Verheißungen fest. Ich spreche sie laut aus. Ich lese sie immer wieder. Und denke darüber nach, meditiere darüber. Ich lerne sie auswendig, damit ich sie im Alltag parat habe. Ich bitte Gottes Geist, diese Worte in meinem Herzen zu verankern. Und ich warte ganz froh und gewiss darauf, dass Gott jede seiner Verheißungen für mich Wirklichkeit werden lassen wird, wie er es versprochen hat. Wenn man ein Ei ausbrütet, ein wirkliches Ei, dann kann man die Zeit nicht abkürzen, die es braucht, bis das Küken schlüpft. Auch in unserem Leben ist es so, dass wir manche Verheißungen Gottes lange, sehr lange festhalten und glauben, also bebrüten müssen gewissermaßen, bis wir erleben, dass dann auch hervorbricht, was Gott versprochen hat, dass es Wirklichkeit wird, sichtbar wird. Wir können die Zeit nicht abkürzen. Jede Verheißung Gottes hat ihre bestimmte Zeit. Alles hat seine Zeit. So steht es auch im Buch Prediger geschrieben. So möchte ich das noch einmal in diesem Bild sagen. Brüten hat seine Zeit und miterleben, dass das Neue hervorbricht, was Gott verheißen hat. Aus dieser harten Schale unserer Wirklichkeit, die uns oftmals so unveränderbar erscheint. Gott vermag alles. Die Osterbotschaft ist ganz klar. Das Leben, das Gott verheißen hatte, muss hervorbrechen aus dem Grab. Und wir sind herausgefordert und gerufen, das zu glauben und es zu bekennen in unserer Welt. Dazu stärke Gott uns durch seinen Geist, dass wir Osterchristen sind, die mit der Auferstehungshoffnung leben und auch mit der Hoffnung, dass Gott seine konkreten Alltagsverheißungen uns Wirklichkeit werden lässt, dass wir es immer wieder hier und da erfahren. Gott ist treu. Obwohl wir Ohren haben und Gottes Wort hören, hören wir oft doch nicht. Obwohl wir Augen haben und Gottes Wunder beinahe täglich sehen, in seiner Schöpfung täglich, aber auch unter Menschen, haben wir viele Beispiele dafür, dass Gott Wunder tut, auch heute. Und wir sehen es dann doch oft nicht. Und deswegen habe ich ein Predigtlied rausgesucht, was eigentlich gar nicht ein Osterlied zu sein scheint, aber doch ist, nämlich das Gott uns Augen und Ohren schenkt, zu sehen und zu hören, und dass der, der uns das irdische Leben gegeben hat, uns auch Glauben schenkt, dass er die Toten herausruft aus den Gräbern und uns auch immer wieder herausruft aus unseren Alltagsgräbern. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn, und richte in uns die Osterfreude auf, dass sie spürbar wird und ausstrahlt zu den Menschen.
Ohren gabst du mir, hören kann ich nicht, der du Taube heilst. Herr, erbarm dich mein, erbarm dich mein. Aus dem Geist, Leben aus der Herrlichkeit.